Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Nah bei Trier steht die Igeler Säule, ein großes antikes Grabdenkmal. Nicht nur Goethe war einst von ihr begeistert. Das Monument ist uralt und groß, 23 Meter ist sie nämlich hoch. Und sie ist Teil des UNESCO-Welterbes von Trier.
Ja, aber wer war die römische Familie der Sekundinier, die den Bau in Auftrag gegeben haben? Ein Experte des Landesmuseums Trier kann hierzu mehr erzählen und warum Trier überhaupt diese prestigeträchtige Auszeichnung des UNESCO-Welterbes erhalten hat. Wir sind zu Gast bei einem Archäologen des Rheinischen Landesmuseums. Uwe Mahler ist Leiter der Stabsstelle Römerbauten und UNESCO-Welterbe in Trier. Vielen Dank, dass wir hier sein können.
Sehr gerne, freut mich.
Was ist denn eigentlich ein UNESCO-Welterbe? Was versteht man darunter?
Eine UNESCO-Welterbestätte ist ein Ort, der einen außergewöhnlichen universellen Wert besitzt, der wichtig ist und ein Kulturerbe der gesamten Menschheit ist. Also das ist das, was uns auch so verbindet, dass wir eben dann ein Kulturerbe haben, für das sich die gesamte Menschheit verantwortlich fühlt. Und zum Namen UNESCO vielleicht auch noch ganz kurz, was ist das? Das ist die Organisation der Vereinten Nationen für Wissenschaft, Bildung, Kommunikation und Kultur und gegründet direkt nach dem Krieg 1945. Man kann sagen, in Reaktion auf die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, und die Vorstellung ist die, da Kriege im Geist der Menschen entstehen, ist eben auch der Wunsch, eben auch den Frieden im Geist der Menschen zu verankern. Und was könnte dazu besser dienen als Wissenschaft, Kultur, Bildung und Kommunikation? Und die ersten Welterbestätten sind 1978 eingetragen worden. Diese Auszeichnung verleiht die UNESCO selbst.
Was gibt's denn da so an berühmten Städten? Also mir fällt ja spontan jetzt mal eine, ein Machu Picchu zum Beispiel in Peru. Aber es gibt noch andere sehr bekannte, ne, oder?
Ja, also ich will jetzt gar nicht anfangen aufzuzählen, weil es würden sehr viele werden. Vielleicht also die bekanntesten noch, die chinesische Mauer, Taj Mahal, die Pyramiden. Das sind alles Welterbestätten, die sich über die verschiedenen Kontinente verteilen. Vielleicht noch ganz interessant, wer 1986 mit uns zusammen Welterbe geworden ist, das ist einmal Stonehenge in Großbritannien. Es ist die Altstadt von Gadames im heutigen Libyen. Es sind die Altstädte von Aleppo und Toledo, also ganz berühmte Vertreter auch dort an der Stelle. Und wir gehören auch in Deutschland zu den frühen Eintragungen in die Welterbeliste. Wir sind 1986 eingetragen worden, feiern ja in diesem Jahr auch unser großes Jubiläum, 40 Jahre UNESCO-Welterbestätte Trier.
Leute kommen ja auch in eine bestimmte Stadt, um das zu sehen, oder?
Ja, das kann man schon sagen. Das ist ein wichtiger touristischer Faktor, da natürlich der Bekanntheitsgrad durch die Auszeichnung steigt. Aber es ist natürlich in Trier auch die besondere Qualität des UNESCO-Welterbes. Und wenn man sich vorstellt, wir haben jetzt auf der ganzen Welt rund 1250 Welterbestätten. 972 davon sind Weltkulturerbestätten wie die unsere. Und das sind natürlich Anziehungspunkte dann auch für Gäste aus der ganzen Welt. Und das kann man in Trier in der Innenstadt ja auch sehr schön gerade im Sommer hören, wenn man durchgeht. Da gibt es eigentlich alle Sprachen der Welt, die da zu finden sind.
Und die Igeler Säule, die wir jetzt am Anfang erwähnt haben, Goethes Igeler Säule, sage ich mal, die ist ja auch Teil von diesem UNESCO-Welterbe. Da kommen wir auch gleich drauf zurück. Die ist das auch nicht ohne Grund geworden. Aber wie ist Trier überhaupt zu dieser Auszeichnung gekommen?
Auslöser war sicherlich der Besuch des Generaldirektors der UNESCO 1984. Der war anlässlich der 2000-Jahr-Feier in Trier und man hatte ihm die Bauten schon gezeigt. Er war sehr begeistert und hat eben auch signalisiert, dass man einem Antrag sehr wohlwollend gegenüber wäre. Interessant vielleicht noch, was man sagen kann, dass man zuerst auch nur daran dachte, die Porta Nigra als Weltkulturerbe einschreiben zu lassen oder zu beantragen, und dass dann eine lebhafte Diskussion auf städtischer Ebene sich entspann. Vertreter waren da einerseits der Direktor des Landesmuseums, Herr Küppers, und zum anderen der Diözesankonservator Franz Ronig, die dann maßgeblich gesagt haben, also nur die Porta kann es nicht sein, wir brauchen schon mehr. Und dadurch sind eben dann insgesamt 9 Bauten als eine UNESCO-Welterbestätte aufgenommen worden. Das möchte ich auch nochmal betonen, weil mitunter das Missverständnis auftaucht, wir hätten 9 von 55 Welterbestätten in Deutschland. Also wir haben eine ganz wichtige, schöne mit 9 verschiedenen Standorten.
Wer mal in Trier war, hat wahrscheinlich die Porta Nigra oder auch die Kaiserthermen schon mal gesehen. Die Egler Säule ist ja ein bisschen abseits. Was ist es denn genau und wie sieht die aus für die Leute, die die Egler Säule noch nicht gesehen haben?
Was begründet hat, dass sie mit aufgenommen wurde in den Antrag zur Welterbestätte, war, dass es das einzig an seinem originalen Standort verbliebene Grabmal nördlich der Alpen ist, das gleichzeitig noch einen reichen Bildschmuck an Reliefs hat, die aus ganz verschiedenen Bereichen stammen. Es sind religiös-mythologische Szenen, es sind aber auch Alltagsszenen, die da begegnen. Und die Größe, Sie haben es schon am Anfang genannt, von 23 Metern ist natürlich sehr imposant. Und auch Versuche, die Egler Säule abzubauen, sind in der frühen Neuzeit gescheitert, weil eben die Säule immer noch so massiv dasteht. Im Rahmen unseres UNESCO-Welterbes Trier zeigt es einen bestimmten Lebensbereich. Also das ist auch eine Besonderheit der neuen Bauten des Welterbes. Jede zeigt einen bestimmten Lebensbereich durch ihre Architektur. Und bei der Egler Säule ist es eben die Grabmalkunst, die natürlich blühen konnte, weil entsprechend die Gegend reich und wohlhabend war. Trier ist zu der Zeit im zweiten, dritten Jahrhundert eine wohlhabende, reiche wirtschaftliche Metropole. Und das hat dazu geführt, dass dann die Säule errichtet wurde. Und im Prinzip ist es auch bei den einzelnen Welterbestätten so, sie müssen bestimmte Kriterien erfüllen und die Egler Säule fällt sozusagen unter das erfüllte Kriterium 3, dass man eben Reste einer untergegangenen Kultur sich anschauen kann. Das ist eben die römische Kultur.
Wobei man dazu anmerken muss, Sie haben es gerade schon erwähnt, die Egler Säule ist ein Grabdenkmal, also errichtet zu Ehren einer Familie. Auf die kommen wir auch gleich drauf zurück, denn wir wissen, wer die gebaut hat oder hat bauen lassen. Aber das war ja nicht das einzige Grabdenkmal. Von denen muss es ja früher, ich sag mal, auf Trierisch Millionen gegeben haben, rund um Trier, oder?
Rund um Trier, aber eben auch in Egel. Das ist das Spannende und leider auch nicht so bekannt, weil man davon heute nichts mehr sieht. Aber die Bundesstraße, an der die Egler Säule liegt, wird in der Antike, in römischer Zeit sicherlich gesäumt gewesen sein von anderen Grabdenkmälern. Kleinere, vielleicht auch größere, vielleicht auch ähnlich groß wie die Egler Säule. Hinweise darauf haben wir einerseits über Grafiken der frühen Neuzeit, die auch andere Grabmäler abbilden. Wir haben aber ganz konkret auch verschiedene Funde aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert, wo klar wird, das war eine ganze Gräberstraße. Also diese anderen Grabdenkmäler können Sie heute auch teilweise noch im Rheinischen Landesmuseum besichtigen. Und entsprechendes, also ähnliche Straßen, an denen eben gesäumt dann die Grabdenkmäler standen, ist natürlich für Trier anzunehmen, aber auch für andere Orte außerhalb Triers.
Das heißt, das muss man sich so vorstellen, ich sag jetzt mal salopp, wie die Champs-Élysées in Paris, nur dass statt Bäume halt links und rechts Steindenkmäler standen und teilweise massiv hoch und wahrscheinlich auch farblich bemalt.
Ja, ich würde es natürlich eher mit den Nekropolen von Pompeji, Herculaneum und Rom vergleichen, wo das ganz ähnlich aussieht, weil das sind ja so die Beispiele, die man auch kennt aus römischer Zeit von großen Nekropolenanlagen.
Und wer genau hat jetzt die Egler Säule gebaut?
Wir haben das große Glück, dass wir die Grabinschrift noch erhalten haben. Also ist teilweise zerstört, aber insgesamt noch gut lesbar. Und da erfahren wir, dass es die Familie der Secundinia ist, die hier dieses Grabmal errichtet haben. Die Inschrift ist insofern auch interessant, weil dort eben mehrere Familienmitglieder genannt sind, also die den Auftrag geben, errichten zu ihrer Lebenszeit dieses Grabmal auch für die anderen Familienmitglieder, die schon verstorben sind. Und aus dem Text erfahren wir doch ja vermutlich, dass mindestens 8 Familienmitglieder hier genannt sind. Die sind dann zum Teil auch dargestellt auf der Bildszene der Vorderseite der Egler Säule. Da sieht man dann auch einige der Verstorbenen. Es sind allerdings nur 6 Personen, die dargestellt sind. Aber durch die Inschrift erfahren wir eben, dass es deutlich mehr sind. Und der Name, es ist ein römischer Name, der 3 Namen hat. Also es heißt, es muss ein römischer Bürger gewesen sein, der das Recht hatte, die 3 Namen zu tragen. Und die Errichter der Säule oder die Auftraggeber sind 2 Brüder, die dann aber auch für ihre verstorbenen Kinder, das ist auch interessant, das kann man der Inschrift letztlich auch ablesen, also 2 der Söhne des einen Bruders sind früh verstorben Und auch zu ihren Ehren errichtet man dann das Grabmal.
Und das Besondere ja an der Igeler Säule ist ja, ich meine, wenn man davor steht, guckt man ja zunächst mal 23 Meter hoch, das ist schon verdammt viel. Ja. Und dann kann man natürlich nicht mehr so gut alle Details erkennen, aber wenn man mal Rekonstruktionszeichnungen sich anschaut im Internet, ihr findet die dann auch bei uns auf den Shownotes natürlich, da könnt ihr euch mal anschauen, wie die Igeler Säule in real aussieht. Da erkennt man, dass halt nicht nur Personen dargestellt wird, sondern auch Aktivitäten werden dort dargestellt. Mhm. Denn diese Familie der Secundinier, die waren ja offensichtlich alles andere als arm, sonst kann man sich sowas ja da gar nicht hinbauen.
Also da braucht schon erhebliche finanzielle Mittel, um sich auch so gerade so einen reich verzierten Grabpfeiler errichten zu lassen. Und in der Inschrift sind die Namen genannt und durch das Bildprogramm können wir eben auch drauf schließen, welchem Gewerbe die Secundinier nachgegangen sind. Und neben den mythologisch-religiösen Szenen, also auch das eine Besonderheit, die Anzahl und der Umfang der mythologisch-religiösen Szenen, tauchen eben auch Szenen aus dem Alltag auf. Und das lässt sich natürlich am ehesten dann auch mit der Familie verknüpfen. Und sie haben dort Szenen, die darauf hinweisen, dass es sich hier um Tuchhändler gehandelt hat. Das sind Szenen der Tuchprobe, wo man sozusagen prüft, wie gut sind die Stoffe, möglicherweise in der Verkaufsagentur der Secundinier. Sie haben Kontorszenen, wo dann eben auch das Geld schon auf dem Tisch liegt. Dann haben wir Szenen, wo eben dieses Tuch verpackt wird, für den Transport zugerichtet wird. Und was sehr spannend ist, das überzieht auch die Säule auf allen Seiten, sind Transportszenen zu Lande und zu Wasser. Und das ist natürlich auch gerade, wenn man den Standort der Igeler Säule sieht, an einer römischen Fernstraße, sowohl zu Land, aber natürlich dann die Mosel ganz in der Nähe. Also dieses Grabmal war eben auch von der Mosel zu sehen und wahrzunehmen. Und das sind dann auch gerade bei den Transportszenen über Land, da sieht man dann kleine Maultiere oder Pferde, die mit schwerem Gepäck über Hügel laufen und Ähnliches. Sie haben an einer Stelle einen Reisewagen. Und da ist ein interessantes Detail, da ist ein sogenannter Meilenstein zu sehen, der den Abstand zur Stadt Trier bestimmt. Das ist eine Leugenangabe, also auch das ganz besonders. Man hat hier also wirklich einen Landschaftsmarker, der für die Reisenden auch interessant ist und gleichzeitig nochmal auf dieses Gewerbe der Secundinier hinweist, mit dem sie wahrscheinlich ihr Geld gemacht haben, um auch eben diesen Grabpfeiler zu bezahlen.
Und was genau hat Goethe mit der Igeler Säule zu tun? Du hast es schon mal erwähnt, Miguel.
Der berühmte Johann Wolfgang Goethe, er ist ja nicht der Erste, der nach Trier kam, um die Stadt zu bewundern. Gut, er hat Trier auch als Pfaffennest bezeichnet wegen der vielen Klöster und Kirchen zu seiner Zeit. Aber er hat sich auch die antiken Monumente hier angeschaut in Trier. Und er hat sich auch die Igeler Säule angeschaut. Das ist ja sehr bekannt. Was hat er denn dazu erzählt?
Ja, er war begeistert von der Säule. Er kommt dann mehrfach auch wieder zurück. Er liefert auch eine Beschreibung der Säule und liefert auch ein Vorwort zu einer weiteren Beschreibung 1829, die im Zusammenhang mit der Erstellung der ersten Bronze-Replikate in verkleinertem Maßstab natürlich der Igeler Säule von der Seiner Hütte umgesetzt worden sind. Aber man muss sagen, Goethe war nicht der Einzige, der hier vorbeikam. Ich denke mal, auch nach seiner Italienreise war die Igeler Säule sicherlich etwas, was sozusagen auf gleicher Augenhöhe war mit dem, was er in Rom sehen konnte und erleben konnte. Aber es sind auch zahlreiche andere prominente Zeitgenossen, die immer wieder begeistert von der Igeler Säule sprechen, auch die ersten Beschreibungen und bildlichen Wiedergaben erstellen. Das geht im 16. Jahrhundert los. Da findet sich sozusagen die erste bildliche Wiedergabe, kombiniert mit einer Beschreibung von den Reisenden, vom Reisenden Ortelius. Besonders im 19. Jahrhundert ist dann natürlich die Begeisterung für die Antike nochmal deutlich größer und Zeitgenossen wie Victor Hugo kommt vorbei und ist bewundert dieses Bauwerk Napoleon. Da haben wir allerdings jetzt weniger einen tatsächlichen schriftlichen Reflex wie bei Victor Hugo in seinem Tagebuch, aber Friedrich Wilhelm II. Kommt vorbei.
Nehmen wir mal an, es würde noch Nachfahren geben der besagten Familie Secundinier, dann dürften die also wahrscheinlich ziemlich stolz sein, auch stolz darüber, dass ja dieses Grabmal tatsächlich ja immer noch da steht, wo es errichtet worden ist. Aber wenn ich das richtig deute, wissen wir außerhalb von dem, was wir an der Igeler Säule vorfinden zur Familie und zur Inschrift, wissen wir ansonsten wahrscheinlich gar nichts über diese Familie, oder?
näht, das ist etwas schwieriger. Deswegen sind wir so froh, dass wir auch da die Inschrift haben, also das Schriftliche. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Nachfahren. Im Prinzip sind wir alle Nachfahren und das macht ja auch das UNESCO-Welterbe aus, dass wir uns alle mit dem gleichen Kulturerbe befassen können und das auch als unser Kulturerbe weltweit begreifen würden, was als UNESCO-Welterbestätte eingetragen ist. Aber es ist schon ganz richtig, dass wir sonst relativ wenig über die Sekundinia wissen. Man muss dazu sagen, jede Ausgrabung kann natürlich weitere Informationen bringen. Ein Kollege hat in seiner Dissertation mal die Inschriften auch außerhalb des Treffererraums analysiert, um zu schauen, welche Treffer finden sich denn in Südfrankreich oder an anderem Ort, haben dort vielleicht ihre Handelsstationen. Deswegen ist natürlich die Chance durchaus gegeben, dass bei neueren Ausgrabungen der Name an anderer Stelle vielleicht auch nochmal auftaucht oder zumindest eines der Familienmitglieder da auch nochmal auftaucht. Ja, für solche Namensstudien ist es eben ganz wichtig, was wir da als Zeugnis in Igel überliefert haben. Und jetzt zur Geschichte der Grabdenkmäler ist natürlich dieser Bau also ein ganz wesentlicher Punkt.
Und zum Tuchhandel, den die Sekundinier betrieben haben, das war jetzt ja auch kein Randgewerbe sozusagen. Wie wichtig war das damals im Römischen Reich, ein solcher Handel? Konnten die überhaupt so Handel treiben, wie wir das heute kennen?
Ja, also die genannten Inschriften auch außerhalb des Treffererraums belegen eben, dass es eben auch dann Trefferer gab, die an anderem Ort, wo man gut Geschäfte machen konnten, sich auch niedergelassen haben. Vielleicht auch als Zweigstellen für die im Trefferergebiet gebliebenen Verwandten gedient haben. Und es sind auch eben diese zwei Gewerbe oder diese zwei Materialien, einmal ist es der Tuchhandel und dann ist es der Weinhandel, der für Trier und die Trierer Region so wichtig ist. Und dass im zweiten Jahrhundert Trier so eine Wirtschaftsmetropole wird, liegt eben an diesen Handelsverbindungen, die einerseits die lokale Bevölkerung, aber natürlich dann auch römische Zugereiste oder die sesshaft geworden sind, zu Reichtum gebracht haben. Und wir sehen das eben so wunderbar nicht nur an der Igler Säule, sondern auch in den Resten von Grabdenkmälern aus Neumagen, wo wir ja mehrere Grabmäler haben und die Themen wiederholen sich. Es ist eben der Weinhandel, bekannte Weinschiff aus Neumagen, kennt vielleicht jeder, und der Tuchhandel, der eine Rolle spielt, weil ähnliche Szenen, wie wir sie auf der Igler Säule haben, haben wir sie auch in einzelnen Reliefblöcken von anderem Fundort, wo eben Tuchproben dargestellt sind, wo Kontorszenen dargestellt sind. Also das sind Themen, die sich in den anderen Grabdenkmälern auch immer wiederholen. Und der große Vorteil bei Igel ist eben, wir haben es komplett erhalten an seinem originalen Standort und können natürlich viel mehr zum Bildprogramm sagen als bei anderen Stücken, wo nur ein einzelner Block mit einer Tuchprobe erhalten ist, wo wir mitunter gar nicht sagen können, wie sah der gesamte Grabbau aus. Aber durch die Referenz Igler Säule können wir vergleichen und sagen, möglicherweise dann in ganz ähnlicher Form.
Jetzt hat es ja nicht an Versuchen gemangelt, die Säule tatsächlich doch irgendwie abzutragen. In Trier hat man immer wieder die Geschichte, im Mittelalter habe eine der Darstellungen dazu die Leute verleitet zu glauben, da sei die heilige Helena abgebildet, ja. Die Hochzeit der heiligen Helena, wichtig für uns, weil Mutter von Konstantin Großen, der in Trier residiert hat. Aber es hat ja noch einen konkreten Versuch offenbar gegeben, eines Grafen Mansfeld von Luxemburg. Ist das korrekt?
Also wir können das nicht gesichert sagen, dass dieser Versuch tatsächlich umgesetzt worden ist. Es liegt aber nahe, weil wir an der Igler Säule selbst einige Schadstellen haben im unteren Bereich, im Basisbereich und im Sockelbereich, wo man versucht hat, Blöcke herauszunehmen. Also das ist auch gelungen. Das muss man sagen, der Grabpfeiler beinhaltete nicht das Grab. Also es gab im Inneren keine Grabkammer. Die Bestattungen müssen woanders vorgenommen worden sein. Es ist eher so ein Kenotaph, also ein Erinnerungsmal für die Familie der Sekundinier. Und auch in der frühen Neuzeit sieht man da an der Ostseite der Säule, dass da Blöcke fehlen. Auch heute kann man das noch sehen. Das ist modernem Material zwar repariert und geschlossen, die Lücke, aber an der Stelle sieht es so aus, als ob tatsächlich man versucht hätte, hier die Säule abzubauen, was dann aber nicht gelang. Und das ist die Erzählung, dass eben die Planung von Mansfeld war, die Iglersäule abzubauen, um sie in seinem Schloss in Klausen, also im Vorort von Luxemburg, wieder aufzubauen. Das macht insofern Sinn, oder diese Vermutung findet eine gewisse Berechtigung auch darin, dass der Graf Mansfeld ein großer Sammler von römischer Antike war und entsprechend eben auch Materialien aus dem Umfeld verbaut hat in seinem Schloss, also auch eingebaut hat in Tordurchgänge und Ähnliches. Deswegen würde das sehr gut passen in der Schlossanlage, die eben das Schloss auch noch begleitet hat, dass da der Versuch gestartet wurde. Und scheinbar ist es ihm nicht gelungen, weil die Säule doch so massiv ist, dass sie sich ganz stark widersetzt hat diesem Anliegen.
Ja, da können wir auf jeden Fall froh sein, dass sie es damals nicht geschafft haben und die Säule immer noch da steht. Jetzt steht die Säule natürlich da in Igel 23 Meter hoch, Wind und Wetter ausgesetzt. Wie schützt man denn überhaupt so ein Denkmal? Die kann man ja wahrscheinlich schlecht alle 5 Jahre neu lackieren, oder?
Genau, also was Sie richtig ansprechen, es braucht natürlich eine ständige Pflege und Überwachung, was den Zustand der Säule angeht. Über ein Monitoring, also eine Beobachtung des Zustandes, wird das immer wieder überprüft. Es gibt regelmäßig Hubsteigerbefahrungen, wo man eben auch hochfährt, um den Zustand der Säule zu prüfen. Vor allem dann aber auch zu prüfen, was an Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen in der Vergangenheit gelaufen ist, also ob sich das bewährt, was man dort umgesetzt hat. Die letzte Größe Restaurierungsphase, Sanierungsphase war 2014-15. Da war die Igler Säule auch eingerüstet. Es gab dann auch die Möglichkeit, eben nochmal wissenschaftliche Untersuchungen direkt vom Gerüst aus vorzunehmen. Und im Prinzip wird das irgendwann dann auch wieder fällig, dass man hier wieder eine neue Restaurierung, Sanierung hat. Also es gibt verschiedene Sanierungsmaßnahmen des 19. Jahrhunderts. 1962 gab es eine. Und ja, letztlich hat die Sanierungsmaßnahme Ende des 19. Jahrhunderts dann auch dazu geführt, dass die damaligen Zuständigen gesagt haben, wir wollen eine Replik dieser Iglersäule anfertigen für das Landesmuseum, weil sich der Zustand der Säule eben in der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts stark verschlechtert hat. Um diesen Zustand aufzufangen, hat man eben dann 1907 diese 1:1 Abguss gemacht, also auch ein fantastisches Industriedenkmal. Das erste Mal, dass sowas versucht wurde. Das erfordert natürlich eine ständige Betreuung des Monuments.
Und was sind das konkret für Maßnahmen, die da gemacht werden können an so modernen Denkmälern? Man will es natürlich auch nicht verfälschen, oder?
Nee, also das ist auch ganz wichtig. Das ist eben auch ein Kriterium, was im Hinblick auf den UNESCO-Welterbestatus wichtig ist. Die Unversehrtheit des Gebäudes und die Authentizität des Gebäudes. Also, dass wir das so erhalten, wie es auf uns gekommen ist in der originalen Substanz. Und natürlich ist das eine Herausforderung in der Sanierung, weil man nur bedingt auch eingreifen kann. Es geht natürlich dann um die Sicherung von Teilen, wo möglicherweise eine Schalenbildung erfolgt. Interessanterweise passiert das nicht selten auch bei den Konservierungen und älteren Restaurierungen. Ja. Jede Zeit versucht natürlich mit den ihnen zur Verfügung stehenden Materialien und Methoden und Techniken die Sanierung auszuführen. Aber wir wissen etwa, dass eben mit Zement, der eben ja auch gar nicht atmungsaktiv ist oder durchlässig, dann eben ganz neue Probleme entstehen können. Und das ist eben zu kontrollieren. Und das würde man heute bei Sanierungen dann eben auch gar nicht mehr als Material umsetzen. Aber da geht es natürlich dann um die Altsanierung, die entsprechend dann wieder in Ordnung gebracht werden müssen.
Das heißt aber auch, mal eben einfach neu anmalen. Ich meine, die Igeler Säule muss ja mal farblich gewesen sein. Die Replik war ja auch entsprechend farblich gestaltet. Das geht dann jetzt aber auch nicht, oder?
Nein, also das wäre natürlich eine vollkommene Überformung. Aus dem Grund hatte man ja damals auch diese Replik gemacht, wobei die Farbfassung ja erst 1992, 93 dann umgesetzt wurde. Man muss dazu sagen, einerseits ist die Farbfassung auch umgesetzt worden, weil man natürlich auch diese Vermittlungsaufgabe gesehen hat. Wie sah das in der Antike aus? Die Iglersäule war nämlich ursprünglich knallbunt, wie eben alle Grabdenkmäler oder wie auch Skulpturen im griechischen, in der griechischen und römischen Antike. Aber man würde jetzt natürlich vollkommen diesen Welterbestatus verfremden, wenn man jetzt hier mit Farben arbeiten würde. Und es wäre ja auch nicht absehbar, wie sich das dann tatsächlich auf den Zustand auswirkt. Weil in der Antike, es war ja nicht nur so, dass es ein Farbüberzug war, sondern es ist ja ein hauchdünner Überzug, ja, so stuckartig aufgebracht worden. Sie können das an manchen Stücken auch unten im Landesmuseum noch sehen, bei Grabdenkmälern, dass da was aufgebracht wurde und darauf dann die Farbe aufgebracht wurde. Und die Diskussion ist natürlich auch immer die, wie dicht ist man tatsächlich an der originalen Farbgestaltung. Auslöser war aber 1992, 93 bei der Kopie im Innenhof eben auch, dass es Schäden gab und man dachte, vielleicht kann man so besser schützen. Es hat für eine Weile auch geholfen, aber wie Sie wissen, die Kopie ist mittlerweile, musste rückgebaut werden vor einigen Jahren, weil es so stark zerrüttet war, dass eben die Standsicherheit nicht mehr gegeben war.
Ist ja schon verrückt, das Original steht also jetzt seit, ja, wie lange steht eigentlich schon das Original? Wann ist denn die Igelasäule eigentlich gebaut worden? Wissen wir das?
Ja, also zumindest grob. Es gibt durchaus auch Diskussionen, wie sie genau zeitlich zu setzen ist. Grob kann man sagen, in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts wird sie entstanden sein. Einige Kolleginnen und Kollegen gehen eher an den Anfang des dritten Jahrhunderts. Man liest auch immer wieder um 250. Ich würde auch eine frühere Datierung, also in die ersten drei Jahrzehnte des dritten Jahrhunderts sehen.
Wahnsinn. Und dann hält die Replik nur 100 Jahre.
So würde ich es nicht sehen, weil natürlich die Replik auch eine ganz andere Herausforderung hatte, weil einerseits mussten ja die Reliefs, die konnten ja nicht in Steinmetzarbeit in den Sandstein gearbeitet werden, sondern man wollte ja eine Kopie anfertigen, das heißt, man hat sie abgeformt. In der damaligen Zeit eine höchst aufwendige Sache mit den Materialien, die zur Zeit zur Verfügung standen. Und dann hatte man ja nur die Formen. Die sind ausgegossen worden in dem damaligen Bereich. Und da musste man sich überlegen, wie positioniert man diese Platten dann? Also auf welchen Träger bringt man das auf? Und jetzt dieses Aufbringen auf einen bestimmten Träger, das hat halt nach 100 Jahren zu gewissen Problemen geführt. Aber das ist im Vergleich zu anderen Bauten, denke ich, doch auch schon eine ganz ordentliche Zeitspanne.
Wenn ich jetzt heute die Igelasäule aufsuche, wir haben es ja gerade schon erwähnt, 23 Meter hoch, gibt es da ein besonderes Detail, wo Sie als Archäologe sagen, das muss man sich unbedingt anschauen an dieser Säule?
Man muss sich die Säule anschauen. Also ich kriege auch immer die Frage gestellt, welche der mein Lieblingsbau von den neun der Welterbestätte ist. Die sind alle so unterschiedlich und genauso ist es mit der Igelasäule auch. Jede Bildszene ist einzigartig, ungewöhnlich und hat eine andere Thematik. Und am besten sollte man sich viel Zeit nehmen, um sich nach und nach um die Säule herumzuarbeiten und die einzelnen Bildfelder auch zu entdecken. Vielleicht schon als kleinen Teaser für das, was in diesem Jahr noch kommt, im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums werden wir dort auch das Vermittlungsangebot etwas ausbauen. Das ist aktuell in der Planung. Also es wird dort auch ein AR-Angebot geben, mit einer farbigen Fassung auch der Säule und noch weitere Informationen, die eben auch nochmal dieses Thema der Farbigkeit der Säule aufgreifen. Also da gerne mal im Herbst, im Spätherbst in Igel vorbeischauen und sich anschauen, was es da Neues gibt, weil dann kann man in kleinerem Format, aber zumindest in Augmented Reality die farbige Fassung auch der Igelasäule sich mal anschauen, die hier im Innenhof des Rheinischen Landesmuseums stand.
Ja, und in den Shownotes findet ihr, wie gesagt, auch einen Link zu aktuellen Fotos der Igelasäule. Da könnt ihr dann auch die Reliefs euch dann auch nochmal im Detail teilweise anschauen und natürlich auch auf der Website des Rheinischen Landesmuseums. Und ich bin mal gespannt, was sich im Zusammenhang mit der Igelasäule und den Sekundinien in Zukunft vielleicht noch finden lässt.
Also vielleicht noch abschließend, es gibt auch ein aktuelles Forschungsprojekt, was sich mit der Farbigkeit von Grabdenkmälern beschäftigt, an der Universität Frankfurt angesiedelt. Also da dürfen wir auch mit neuen Ergebnissen rechnen.
Herr Mahler, vielen Dank, dass wir hier sein konnten.
Ja, es hat mich sehr gefreut. Kommen Sie gerne wieder und ich kann allen nur empfehlen, zu Igelasäule rauszufahren und sich intensiv die Säule nochmal anzuschauen. Für die sie kennen, aber auch für die sie nicht kennen.
Ja, und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann könnt ihr uns wie immer gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.